MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Damen und Herren, hier bei einer neuen Ausgabe unseres MenaWatch Talks. Wir freuen uns heute wieder, Thomas von der Ostensacken zu Gast zu haben, mit dem wir schon drei Videogespräche über die aktuellen Vorgänge in Syrien geführt haben. Angefangen damals unmittelbar in der Zeit rund um den Sturz von Assad. Das letzte unserer Gespräche ist jetzt auch schon wieder fast drei Wochen her, also wirklich Grund genug und viel genug passiert in der Zwischenzeit, um also noch ein Gespräch zu führen heute. Zunächst einmal herzlichen Dank, Thomas, dass du dir wieder für uns Zeit genommen hast. Fangen wir mal vielleicht ein bisschen mit den Entwicklungen an, die seit unserem letzten Gespräch stattgefunden haben oder mit den ganz aktuellen Geschichten. Es gibt zunehmend Berichte über Zusammenstöße zwischen Kräften, Sicherheitskräften der neuen Ordnung und möglicherweise Überresten von Assad-Regime-Vertretern, speziell halt im Küstengebiet. Da gab es Zusammenstöße mit mehreren Toten auch. Es gab eine Gruppe, die sich gegründet hat namens Syrischer Volkswiderstand, die angekündigt hatte, Angriffe zu unternehmen auf HTS oder auf eben die neue Ordnung, wie auch immer man die nennen möchte. Gleichzeitig hört man aus dem Iran, aus Umfeld der Revolutionsgarden, dass man irgendwie so eine Art bewaffnetes Milizsystem in Syrien aufbauen möchte, um quasi gegen diese Konterrevolution, wie man es dort nennt, vorzugehen. Wie ernst ist das alles zu nehmen? Was passiert denn da aktuell gerade?
Also man muss es... Natürlich hat erstmal der Iran und auch Russland ein Interesse, dass Syrien destabilisiert. Iran ist der große Verlierer, politisch, geostrategisch, ökonomisch, ideologisch. Und wir wissen das auch aus dem Irak nach 2003. Was der Iran sehr gut kann, ist Terrorgruppen unterstützen, um eben mit entsprechenden Anschlägen eine wie auch immer geartete, sich herausbildende Ordnung zu destabilisieren oder zu zerstören. Das bietet sich in Syrien momentan vor allen Dingen mit den Alawiten an, einer Volksreligionsgruppe, die hauptsächlich an der Küste wohnt, sehr spezifische Syrien ist. Und bei der die große Frage ist, gehören sie eigentlich im weitesten Sinne wirklich zu den Muslimen? Sie haben unter den Assads, die ja selbst Alawiten sind, sozusagen entschieden, dass sie Teil der Schia sind. Und damit kommt es in diese im Nahen Osten ja alles dominierende sunnitische-schiitische Spannung, wo der Iran eine ganz große Rolle auf Seiten der Schiiten steht. Nun muss man allerdings auch sagen, dass unter Assad die Alawiten von einer eher sehr armen Bevölkerungsgruppe in die Eliten aufgestiegen sind und große Teile des Geheimdienstes, der Offiziere, der Irgun Baas-Partei aus Alawiten bestanden haben. Also im Prinzip eine sehr ähnliche Situation, wie es im Irak mit den Sunniten gewesen ist. Also eine Bevölkerungsgruppe, die eigentlich in der Gesellschaft eine Minderheit ist, ist überdurchschnittlich im Regime präsent. Wenn also jetzt gegen Folterknechte, Geheimdienstoffiziere der höheren Ränge vorgegangen wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Alawiten trifft, relativ hoch. So, das muss man im Hinterkopf behalten, dass sozusagen sehr schnell daraus dann aber die Geschichte entstehen kann, es kommt hier zu Pogromen und Übergriffen gegen Alawiten. Also man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, weil eben wir verfolgen, dass pro-Assad Twitter-Accounts, iranisch gesteuerte Social-Media-Accounts und auch St. Petersburger Troll-Accounts ganz stark jetzt sozusagen den Narrativ fahren, hier greifen sunnitische Islamisten sozusagen religiöse Minderheiten an, vor der Folie, das wird ein islamischer Staat 2.0. Das ist, denke ich, insofern relativ wichtig, weil der Iran zu Zeiten des Islamischen Staates verstanden hat, dass er sich sozusagen als die Guten inszenieren kann. Also Iran war ja damals absurderweise indirekt Teil der Koalition gegen den IS. Also die Amerikaner haben zum Teil die Luftwaffe für Hezbollah-Einheiten da gespielt. Und der Iran konnte sich sehr, sehr geschickt inszenieren. So, das sind diese sunnitisch-islamistischen Barbaren und wir sind etwas ganz anderes. Also es kann Durchaus, und es ist gar nicht unwahrscheinlich, dass es zu Übergriffen gegen Alawiten kommt, aus unterschiedlichen Motiven. Es kann religiös motiviert sein, es kann aber auch Rache gegenüber ehemaligen Folterknechten oder Baasisten sein. Die Frage ist, in welchem Kontext wird das aufgenommen und wie wird das politisch instrumentalisiert? Also insofern sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt da auch syrische Seiten, also die sozusagen Fake News aufdecken. Da kann ich dann nur sehr empfehlen, dass man, bevor man da jetzt entsprechende News verbreitet, wirklich checkt, wer verbreitet, also was ist die Quelle und was ist der Kontext, weil es eben momentan von den alten Baasisten in Syrien und den alten Verbündeten, spezifisch dem Iran und Russland, ein enormes Interesse gibt, jetzt für Unruhe, Spaltung, Destabilisierung zu sorgen.
Man redet ja immer verkürzend und vereinfachend davon, dass HTS quasi gewonnen hat oder siegreich gewesen ist, aber das stimmt ja über weite Strecken insofern nicht, dass sie weit davon entfernt sind, das Land wirklich unter Kontrolle zu haben. Und da gibt es ja auch in ganz unterschiedlichen Landesteilen interessante Entwicklungen. Jetzt aktuell gerade vor allem im Süden des Landes, in der Provinz Suweida. Kannst du kurz schildern, was sich da abspielt und warum das vor allem signifikant ist für die aktuelle Lage?
Ja, also Suweida ist ja hauptsächlich von Drusen bewohnt, Drusen und Christen. Und der Süden wurde im Dezember ja nicht von HTS befreit, sondern von lokalen Milizen, die sehr stark sich aus drusischen Selbstverteidigungskräften rekurriert haben, gegen die das Assad-Regime so auch vorher nicht vorgehen konnte, weil die Drusen immer ein ganz wichtiger Machtfaktor auch in Syrien gespielt haben. Wichtig an Suweida ist, wie gesagt, es hat sich selbst befreit und bislang ist es das Gebiet, ähnlich wie jetzt auch Rojava oder Syrisch-Kurdistan, in dem bislang noch keine HTS-Milizionäre stationiert gewesen sind. Gestern oder vorgestern hat HTS versucht, eine erste Gruppe Milizionäre nach Suweida zu schicken, sozusagen als neue Regierungstruppen. Die sind gestoppt und zurückgeschickt worden von lokalen Milizen. Und es wurde sehr deutlich gemacht, dass es bislang da keiner Abkommen gäbe, dass dort HTS stationiert wird. Und das ging einher auch mit der Forderung, dass es erst sozusagen eine politische Roadmap geben müsste, die weitgehende Autonomie oder sogar ein föderales System vorzusehen habe, bevor man in der Suweida sich jetzt da also zustimmt, dass da ex-dschihadistische Milizionäre stationiert werden. Zugleich, und das denke ich, ist auch eine interessante Geste, wurde vor 3 Tagen, 3 oder 4 Tagen eine neue Gouverneurin für die Provinz Suweida aus Damaskus bestimmt. Und dabei handelt es sich eben um eine Frau. Also das ist im Rahmen der Tatsache, dass das HTS ja eine Organisation ist, die aus Al-Qaida hervorgegangen ist, auch eine recht interessante Geste.
Ja, es gab ja auch mehrere ähnliche Besetzungen. Also die Interimschefin der Zentralbank, der syrischen Zentralbank, ist eben auch eine Frau geworden oder ist als eine Frau ist dazu bestellt worden. Und gleichzeitig gibt es aber auch andere Signale. Es werden irgendwelche Dschihadisten in wichtiger Positionen im Sicherheitsapparat bestellt aus HTS-Kreisen oder zum Teil sogar also internationaler Herkunft. Also sind etwas widersprüchliche Entwicklungen, die da stattfinden. Gehen wir vom Süden des Landes in den anderen, ganz auf die andere Seite des Landes, in den Norden bzw. Nordosten. Dort finden ja nach wie vor Konfrontationen statt zwischen auf der einen Seite den kurdisch dominierten syrischen demokratischen Kräften und dieser von Erdogan oder von der Türkei ausgehaltenen, unterhaltenen, finanzierten, ausgerüsteten, sogenannten syrischen Nationalarmee. Was ist denn dort die Lage? Also es scheint ja so zu sein, dass so den wirklichen vollen Angriff oder die volle Offensive dort auch nicht stattfindet, auch wenn es an einzelnen Orten immer wieder Scharmützel oder Gefechte gibt oder Kämpfe gibt, speziell um einen Staudamm am Euphrat. Was will denn die Türkei? Geht es da wirklich darum, militärisch die kurdische Autonomie zu zerstören oder was ist das Ziel oder wie verfolgen Sie dieses Ziel?
Ja, also vielleicht erstmal, es gibt ja, wie gesagt, im Norden drei Akteure. Ne? Also, es gibt diese Syrian National Army. Was daher kommt, ich habe mal ein paar Karten vorbereitet. Dann kann man das vielleicht ein bisschen besser auch sehen. Ich habe jetzt mal von 2014, bevor der Islamische Staat und die Türkei intervenierten, eine Karte von Nordostsyrien, die, denke ich mal, ganz gut das Problem zeigt. Also die grünen Gebiete sind sogenannte Kantone, die Verwaltung unter der PYD erklärt hat. Und was man hier sieht, ist, dass die kurdischen Siedlungsgebiete in Syrien nicht zusammenhängend sind. Also eines, Afrin, liegt vergleichsweise weit im Westen. Kobani liegt in der Mitte und dann sozusagen das große, größere Gebiet im Osten mit Kamischli und Hasaka grenzt an den Irak. Das liegt unter anderem daran, dass anders als im Irak oder in der Türkei ist in Nordsyrien nicht wirklich sozusagen kurdisch dominierte große Siedlungsgebiete gibt, sondern diese größtenteils sehr, sehr durchmischt sind. Also 45% der Bevölkerung arabisch oder christlich sind. Und es liegt, das ist wichtig auch zu wissen, an einer gezielten Arabisierungspolitik, die das syrische Regime in den 60er und 70er Jahren durchgeführt hat. Diese Arabisierungspolitik korrespondiert jetzt mit Zielen, die auch die Türkei verfolgt. Man hat damals sehr vielen syrischen Kurden einfach ihre Staatsangehörigkeit entzogen. Das dürften 2.000 bis 250.000 Menschen gewesen sein und hat bewusst Araber an der türkischen Grenze angesiedelt, um da so ein Sicherheitsansiedlungsrajon quasi zu schaffen. Was dazu führt, dass Orte wie zum Beispiel Tel Abyad, Jarablus, fast inzwischen eine arabische Mehrheit haben. Das ist etwas, was die Türkei auch seit jeher verfolgt hat. Und der Türkei ging es jetzt die ganze Zeit darum, dass vor allen Dingen diese westlichen Kantone nicht unter kurdischer Kontrolle bleiben. Also Afrin wurde von türkischen Truppen eingenommen. Das war vorher ein Kanton, der von der PYD, also dieser Schwesterpartei der PKK, kontrolliert worden ist. In Afrin hat es seitdem massive ethnische Säuberung gegeben. Das hat auch die UN und Human Rights Watch festgestellt. Also man hat versucht, die Bevölkerungszusammensetzung in Afrin gewaltsam zu verändern. Und dasselbe gilt auch für die Gebiete östlich davon. Dieser obere Zipfel nördlich von Aleppo wird eben von dieser Syrian National Army kontrolliert. Und diese Syrian National Army ist direkt im Prinzip Befehlsempfänger der Türkei. Und dort versucht die Türkei eben ihren sozusagen so einen Sicherheitsgürtel zu schaffen, der einhergeht mit gezielter Vertreibung von Kurden. Die ganze Zeit über, und das ist auch wichtig, stellt der Euphrat, den wir hier im Prinzip sehen, so eine Art von Grenze dar. Weil westlich des Euphrats haben die Amerikaner, die ja durch den Kampf gegen den Islamischen Staat in Ostsyrien eine militärische Präsenz haben, keine Rolle gespielt, sondern das waren die Russen, die Türken und das Assad-Regime. Momentan hat die Türkei ein Interesse hier oben, Kobani, das ja sozusagen zum Symbol damals gegen den Widerstand der Kurden gegen den Islamischen Staat wurde, dieses Gebiet hier erstmal einzunehmen. Denn was jetzt hier grau ist, bis zu dem dunkelgrünen Beginn sozusagen des eigentlichen nordöstlichen Rojavas, ist heute schon eine türkisch kontrollierte Sicherheitszone. Also aus der im Prinzip, in der keine kurdischen bewaffneten Kräfte zugelassen sind. Das ist Teil dieser sehr diffusen, wirren Abmachung, die es da zwischen Russland, Türkei, USA gegeben hat nach 2016. Die Türkei würde also gerne dieses Gebiet vor allen Dingen im Westen indirekt kontrollieren hat dafür eben ihre eigenen Milizen, diese Syrian National Army, errichtet. Die Syrian National Army ist jetzt zwar formal verbündet mit HTS, verfolgt aber ein anderes Ziel als HTS. Also die Signale von HTS aus Damaskus sind ganz klar, wir wollen verhandeln, die Syrian Democratic Forces sollen integriert werden in die zukünftige syrische Armee. Und wir haben erstmal ansonsten da keine großen Probleme mit euch sozusagen in Kurdistan. Ne? Weil dieses ganze Gebiet, also Raqqa, Deir ez-Zor, ist momentan das Gebiet, das von den Syrian Democratic Forces kontrolliert wird, wo jetzt schon ersichtlich ist, denke ich, es gibt da ein Problem, nämlich kurdisch besiedelte und Teile von Syrisch-Kurdistan stehen nicht unter Kontrolle der Syrian Democratic Forces, aber riesige Wüstengebiete, die absolut mehrheitlich von Arabern besiedelt sind, stehen unter Kontrolle der Syrian Democratic Forces. Und das entstand in diesem, in dieser sehr obskuren Konstruktion Kampf gegen den Islamischen Staat, wo de facto, und das muss man auch sagen, die bewaffneten Kräfte der PYD, also die YPG, zum de facto Alliierten der Amerikaner im Kampf gegen den Islamischen Staat geworden sind. Jetzt stehen da überall Öcalan-Bilder rum und wichtige militärische und politische Funktionen innerhalb dieser Verwaltung werden von Leuten eingenommen, die sowohl auf der türkischen wie auf der amerikanischen Terrorliste als PKK geführt werden. Das heißt, aus türkischer Sicht ist dieses Gebiet von de facto von der PKK, einer Terrororganisation, kontrolliert. Und das macht die kreiert jetzt eine enorme Spannung, weil der Druck von der Türkei kommt, zu sagen, die PKK muss aus Syrien verschwinden. Andernfalls entwaffnen wir die PKK. Die als PKK bezeichnete Syrian Democratic Forces sind jetzt aber einerseits mit den USA, Frankreich und England, also der alten Koalition gegen den IS, verbündet. Auf der anderen Seite kontrollieren sie große Gebiete, vor allem im Nordosten Syrisch-Kurdistans, wo sie in den letzten 10 Jahren eine Zivilverwaltung aufgebaut haben, eben diese Kantone geschaffen haben, dafür gesorgt haben, dass Kurdisch zur zweiten Sprache wird und auch dafür gesorgt haben, dass dieses Gebiet aus den restlichen Konflikten innerhalb Syriens mehr oder weniger rausgehalten wurde. Also eine extrem komplizierte Situation, die erschwert wird dadurch, dass eben anders als zum Beispiel im benachbarten Irak jetzt diese syrisch-kurdischen Gebiete keine wirklich großen, bedeutenden Bevölkerungszentren haben. Also Qamishli und Hasike sind zwei Provinzhauptstädte mit jeweils ein paar 100.000 Einwohnern, also nicht vergleichbar mit etwa Erbil oder Sulaymaniyah auf irakischer Seite. Und man sieht es, geografisch ist jetzt dieser obere Teil, also dieser Nordosten Syriens, auch extrem weit einfach entfernt von den relevanten Bevölkerungszentren in Syrien und zum Teil auch wirklich durch die Wüste von ihnen getrennt.
Wie hängt denn das Vorgehen der Türkei in Syrien mit dem Vorgehen der Türkei im eigenen Land zusammen? Also es gab ja jetzt in den vergangenen Tagen eben die Berichte darüber, dass zum ersten Mal seit etlichen Jahren PKK-Chef Öcalan auf seiner Gefängnisinsel da eben Vertreter kurdischer Parteien empfangen konnte. Und es gibt Berichte darüber, dass möglicherweise Öcalan freikommen könnte im Abgleich sozusagen oder Abtausch dafür, dass er das Ende des bewaffneten Kampfs der PKK verfügen könnte oder ankündigen könnte. Erstens, warum macht die Türkei das jetzt? Oder ist das alles eine Strategie oder sind das widersprüchliche Interessen? Und andererseits, hat Öcalan tatsächlich, abgesehen davon, dass er natürlich eine Symbolfigur ist, wirklich so viel zu reden, dass sich dann alle PKK- oder PID-Kräfte tatsächlich an das halten würden, was er da verkündet?
Es ist eine Anknüpfung an den Friedensprozess, den Erdogan bis 2016 sehr massiv vorangetrieben hat. Also man muss ja einfach auch mal immer bei aller Kritik, berechtigten Kritik an Erdogan, an der AKP sagen, In der sogenannten Kurdenfrage gab es ja vor 10 Jahren sehr, sehr viel Bewegung. Also es gab diese Abmachung, dass die PKK in der Türkei ihre bewaffneten Kämpfer zurückzieht, in den Irak geht, in der Türkei zu Reformen und Veränderungen gibt. Es gibt inzwischen in der Türkei als nicht mehr wegzudenkende politische Kraft das, was früher die HDP ist, die sich jetzt DEM-Partei nennt, also im Prinzip die bedeutende demokratisch-zivile kurdische Partei hier, die trotz Repressionen innerhalb der Türkei auch nicht mehr wegzudenken ist. Und in der Türkei gibt es de facto die PKK als bewaffnete Kraft nicht mehr. Also das ist militärisch und über diesen Prozess vor 10 Jahren im Prinzip erledigt. Die PKK ist heute als bewaffnete Kraft präsent im Irak. An der iranisch-irakischen Grenze kontrolliert sie dieses Kandilgebirge, wo auch sozusagen ihre alten, ja, so richtigen antiimperialistischen Kämpferknochen rumsitzen. Ne? Und dann kontrolliert sie Teile noch an der irakisch-kurdisch-türkischen Grenze, nördlich von Duhok, hat einen Einfluss im Irak, im Sinjar-Gebirge, wo das ja früher oder das jesidisch besiedelt ist, und dann eben diese komische hybride Rolle in Syrien. Die Grundidee, die letztlich hinter diesem Friedensprozess stand, war Öcalan als der wichtige, immer noch politische Führer dieser Vielzahl von drei Buchstaben, Parteien, Bewegungen, Medien und so weiter, die alle in dieses Biotop der PKK gehören, erklärt sozusagen, wird freigelassen und erklärt, dass der bewaffnete Kampf der PKK gegen den türkischen Staat der Vergangenheit angehört und man sich jetzt sozusagen in eine politische Partei verwandelt und dann es einen Friedensprozess nach Vorbild von, was weiß ich, Südafrika oder damals Oslo zwischen Türken und Kurden gibt, mit dem Ziel einer, ja, weitestgehenden kulturellen und politischen Selbstverwaltung der kurdischen Gebiete in der Türkei und eben auch der Nachbarländer. Ne? So, das ist 2016 gescheitert und in einen neuen Krieg sozusagen transformiert, wo man sich immer fragt, wer hat da eigentlich damals das Interesse dran gehabt? Das war kurz nach den Wahlen, in denen Erdogan de facto die Wahlen verloren hat, also in einer problematischen Situation war. Er hatte da ein Interesse dran. Die HDP hat damals extrem gut abgeschnitten in den Wahlen. Die Knochen der PKK hatten da auch ein Interesse dran, weil man einfach davon ausgeht, die Leute, die da in Kandil den bewaffneten Kampf weiter aufrechterhalten, können den nur so lange aufrechterhalten, wie er Öcalan im Knast sitzt. Wenn Öcalan freigelassen wird und sagt, die Zeiten des bewaffneten Kampfes sind vorbei, würden diese alten Kämpfen eine schwere Niederlage einstecken und die leben davon, dass der bewaffnete Kampf weitergeht. Man darf ja nicht vergessen, die PKK ist auch eine ökonomische Größe und verdient viel Geld mit zum Teil auch sehr kriminellen Machenschaften. In Syrien ist das Ganze jetzt so auch so eine Hybridsituation. Es gibt durchaus einen syrischen Kern der PYD, deren Chef Saleh Muslim, was man häufig dann auch vergisst, auch mehrmals in Ankara war, bevor diese Spannung eskaliert ist. Und einerseits einen guten Draht damals hatte zu Erdogan und andererseits wohl auch einen relativ guten Draht zu Öcalan hat. Die große Frage ist, wird es der PYD gelingen, und das ist sozusagen die Forderung, die an sie gestellt wird, zu einer rein syrisch-kurdischen Partei zu werden? Also sich der Kämpfer und der Politiker der PKK wirklich zu entledigen und zu einem syrischen Akteur zu werden, so wie zum Beispiel in irakisch-Kurdistan die kurdischen Parteien primär irakische Akteure sind, auch wenn die KDP da ihren Ableger in Syrien hat, ist ihr Hauptinteresse sozusagen Politik im Irak. Das ist in Syrien insofern etwas schwierig, weil in kurdischer Geschichte Syrien als Land nie eine große Rolle gespielt hat. Also in Syrien gibt es sehr wenig ganz genuin syrisch-kurdische Parteien. Es gibt eine, das ist die Zukunftsbewegung, deren sehr charismatischer Führer, 2000 oder Vorsitzender 2012 umgebracht worden ist. Das war eine rein syrisch-kurdische Partei. Ansonsten wird Syrien immer eher von kurdischen Parteien als so eine Art Wurmfortsatz betrachtet. Also man hat dann eine kurdische Partei, kurdisch-demokratische Partei Syrien oder eben eine PYD als Schwesterpartei der PKK. Einfach weil Syrien eine relativ kleine kurdische Bevölkerung hat im Vergleich zu Irak, Iran und der Türkei. Ich denke, die Türkei meint das schon sehr ernst. Das ist ein Prozess, der im November angefangen hat, weil diesmal die Forderung, Öcalan freizulassen und vor dem türkischen Parlament die Auflösung der PKK erklären zu lassen, von Bahçeli kam, dem Vorsitzenden der ultranationalistischen MHP, Stichwort Graue Wölfe, die schon damals am ehesten einmal in Opposition gegen diese Annäherung an die Kurden standen. Ne? Also ähnlich wie in Syrien, nochmal ganz wichtig, es gibt religiös determinierte Konflikte, wo es eine Rolle spielt. Wenn ich sunnitischer Islamist bin, dann spielen Jesiden, Drusen, Alawiten, Schiiten religiös eine Rolle als Minderheit. Kurden sind in der Mehrheit sunnitische Muslime. Das heißt, es gibt da keinen religiösen Konflikt. Es gibt einen Konflikt um Territorium, um die Frage von Verwaltung, aber nicht einen in dem Sinne religiösen Konflikt. Ja? So. Auch in der Türkei. Also die AKP kann immer mit diesem Ticket, sie wird ja auch von vielen Kurden gewählt, das sind unsere sunnitisch-muslimischen Brüder, eine relativ reformistische Linie fahren als Ultranationalisten, denen es darum geht, dass eigentlich alle Menschen der Türkei Türken sein sollten. Wenn jetzt Bahçeli diesen Vorstoß macht und das auf nicht extremen Widerstand seitens von ultranationalistischen Kreise gestoßen ist, heißt das, die AKP hat da den Rücken frei. Und jetzt war ja gerade der Besuch von einer Delegation der Dem-Partei in Imrali zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit. Und beide Seiten erklären, ja, also das sieht so aus, dass die türkisch-kurdische Brüderschaft oder Verbrüderung jetzt vorangeht und Frieden und so weiter und so fort. Da passiert etwas. Und da muss auch etwas passieren, denn die Türkei steht da momentan angesichts auch der Tatsache, dass bald Trump an der Regierung ist, in keiner besonders komfortablen Situation, denn sie weiß, die USA haben klargemacht, in Syrien haben sie weiterhin ein massives Interesse, dass die Syrian Democratic Forces Ostsyrien gegen den Islamischen Staat kontrollieren. Das heißt, irgendein wilder Einmarsch in Syrisch-Kurdistan oder in Rojava wird auf massiven Widerstand der USA stoßen.
Du hast die Syrian Democratic Forces angesprochen. Das ist ja auch ein Thema, wenn es um die ja, politische Neuordnung und um das zukünftige politische System in Syrien geht. Da spielt ja immer auch die Kontrolle über die jetzigen zahlreichen bewaffneten Einheiten oder Gruppierungen eine Rolle. Also HTS-Chef Al-Sharaa hat ja angekündigt, dass es soll so ein syrischer nationaler Dialog oder ein Dialogforum gegründet werden, in dem eine neue Verfassung ausgearbeitet wird und am Ende dessen sollen dann auch neue Wahlen stehen. Und im Zuge dieser Dialogveranstaltung will er eben auch die Auflösung der HTS-Milizen ankündigen, fordert aber auch gleichzeitig immer, dass auch alle anderen Gruppen ihre Waffen abgeben. Das betrifft natürlich die Syrian Democratic Forces genauso wie eben alle anderen. Ist das eine realistische Forderung? Werden die Kurden das machen? Ist das mehr als letztlich nur eine Auflösung kurdischer Autonomie
Es gibt
durch
Verhandlungen,
die
man hat sich
Hintertür?
getroffen. Man hat sich jetzt in Damaskus getroffen. Herr Abdi, der Chef der Syrian Democratic Forces, hat seine Bereitschaft erklärt, die in die Armee einzugliedern. Was das am Ende dann faktisch heißt, ist eine andere Frage. Also in irakisch-Kurdistan, wo wir jetzt ja eine ganz andere Geschichte von kurdischer Selbstverwaltung etc. haben durch die letzten 30 Jahre, spielen die kurdischen Peschmerga, also die kurdischen Sicherheitskräfte, die aus der ehemaligen Guerilla hervorgegangen sind offiziell irgendwie Teil der irakischen Armee. Sie sind inoffiziell aber weiterhin unter kurdischer Kontrolle. Also man kann sich da auf sehr viel einigen am Ende des Tages. Ich vermute nicht, dass das, was Kurden im Moment bei allen internen Differenzen, die es auch in Rojava gibt, denn es gibt ja auch dort kurdische Oppositionsparteien zur PYD, die PYD ist da ja nicht frei gewählte Vertreterin der Interessen aller Kurden, sondern 2012 mehr oder weniger an die Macht gekommen, weil Assad seine Truppen zurückgezogen hat und die Macht an die übergeben hat. Ne? Das ist, sollte man nicht vergessen. Die Frage ist bei fairen, freien Wahlen, wie viel würde die PYD an Stimmen bekommen, wie viel würden andere kurdische Parteien bekommen, wird sich herausstellen. Jedenfalls, die SDF wird schon auch von den Menschen in Kurdistan als Schutz einfach betrachtet. Und ich kann mich vorstellen, dass sie jetzt da so nolens volens in eine syrische nationale Armee überführt wird, die von Damaskus kontrolliert wird, sondern da muss es politische Zugeständnisse geben. Und da kommen dann die großen Fragen, die ja momentan einfach auf der Tagesordnung stehen. Also was wird die Zukunft des syrischen Staates? Syrien ist jetzt momentan eine zentralistische Syrian Arab Republic. Also wo das Arab ganz wichtig ist aus dem Baasismus, eigentlich eine Republik der Araber, die zentralistisch regiert ist. So, das stößt bei anderen Bevölkerungsgruppierungen auf enormen Widerstand. Wir hatten vorhin über die Drusen geredet. Natürlich steht auch die Frage auf der Tagesordnung, wie wird ein zukünftiges Syrisch-Kurdistan gestaltet sein? Wird es eine Form von alawitischer Selbstverwaltung an der Küste geben? Also, wie wird dieser zukünftige syrische Staat konstruiert sein? Und das sind dann die wirklich interessanten Fragen, gerade wenn man sich auch überlegt, was im Irak zum Beispiel funktioniert hat. Also im Irak hat es ja, wir wissen es alle, sehr viel nicht funktioniert. Zwei Sachen haben, denke ich, recht gut funktioniert. Das eine ist, dass man vom ersten Tag an gesagt hat, der Irak ist eine föderale Republik. Das heißt, Irakisch-Kurdistan ist föderaler Bestandteil dieser Republik. Zweitens, der Irak besteht aus zwei sozusagen Staatsvölkern, Arabern und Kurden. Damit ist der ganze Irak zweisprachig. Und drittens, der Irak ist eine parlamentarische Demokratie. Also das Parlament und damit der Premierminister sind sozusagen die wichtigsten Institutionen, der auch die Armee und Ähnliches unterstellt ist und nicht irgend so ein Präsidialsystem, das immer so eine Tendenz hat, sofort wieder in eine Diktatur umzuschlagen. Die Fragen, wie am Ende wirklich Verfassung, Konstitution und Struktur des neuen Syriens aussehen wird, da liegt, denke ich, in meinen Augen, der meiste Explosivstoff. Und das wird dann auch die Frage sein, eben, welche Rolle spielen die kurdischen Selbstverteidigungskräfte, wie sie sich nennen. Also werden sie einen Sonderstatus haben wie im Irak, werden sie spezielle Bataillone innerhalb der neuen irakischen Armee sein. Du hast es ja selbst gesagt, diese Armee zum Teil wurden in dieser Armee jetzt hochrangige Ex-Dschihadisten übernommen, die aktiv am Kampf damals auch gegen die kurdischen Kräfte beteiligt gewesen sind. Also das Vertrauen in diese Armee seitens der SDF dürfte nicht allzu groß sein.
Was steht denn da momentan sozusagen als Angebot im Raum? Also Al-Sharaa hat ja angesprochen auf diese Frage in einer neuen Ordnung explizit föderale Strukturen ausgeschlossen. Also er hat gesagt, man geht von dem einen Staat aus und es wird keine Föderation und keine Autonomie geben. Das ist seine Ansage. Das würde ich mal sagen, steht in direktem Widerspruch zu allem, was sich sozusagen die SDF oder die kurdische Seite sozusagen darauf einigen könnten.
Ja, wobei jetzt natürlich das Problem ist, anders, also die irakisch-kurdischen, um das nochmal den Vergleich irakisch-Kurdistan war ja auch 10, 12 Jahre lang quasi selbstverwaltet, als Saddam noch an der Macht gewesen ist. Die irakisch-kurdischen Parteien haben zwar auch einen internen Bürgerkrieg gemacht und ich weiß nicht welchen Unfug, aber sie haben zugleich sich selbst zu einem integralen und ganz wichtigen Bestandteil der irakischen Opposition gemacht. Und vor 2003, vom Sturz von Saddam, war klar, ohne die Kooperation mit den irakisch-kurdischen Parteien wird das nie funktionieren. Und zugleich haben die irakisch-kurdischen Parteien auch gesagt, gewisse Grundfragen sind nicht verhandelbar, zum Beispiel der Föderalismus. Also wenn wir dabei sind als Partner und irakisch-Kurdistan auch als Sprungbrett für die Befreiung vom Rest Irak, dann ist das die Grundlage, die in die Verfassung niedergeschrieben wird. Leider gibt es einen entsprechenden Konsens nicht bei den syrisch-kurdischen Parteien. weil einfach die Spaltung in PYD und die anderen syrisch-kurdischen Akteure zu groß ist. Noch einmal, ich denke, das ist wichtig, auch wenn es jetzt mal ein bisschen redundant, 2012 haben ein Großteil der originär syrisch-kurdischen Parteien die damals, was sie syrische Revolution genannt haben, unterstützt. Das heißt, es hat in Qamishli, in Hasseke, überall dieselben Demonstrationen gegeben, wie in Damaskus, in Hama und Homs. Die PYD oder die Schwesterpartei der PKK hat sich da eher rausgehalten, weil traditionell die PKK immer ein relativ gutes Verhältnis zu Assad hatte. Öcalan saß in der BK-Ebene unter dem alten Assad. So. Aus Sicht der syrischen Opposition, aus Sicht der syrischen Opposition ist die PYD-PKK eigentlich Kollaborateur mit dem Regime. Weil 2012 Assad seine Truppen brauchte, die oben im Nordosten stationiert gewesen sind, um an anderen Orten Demonstrationen und Widerstand niederzuschlagen und de facto die Macht übergeben hat. Und bis Anfang Dezember waren ja in Qamishli und Hasseke syrische Truppen und Geheimdienst auch präsent. Ich war selbst in Qamishli, da gab es Stadtteile, die konnte ich nicht betreten. Da hingen dann die Assad-Bilder und nicht die Öcalan-Bilder. So. Innerhalb der sozusagen syrisch-kurdischen Parteien hat es in den letzten Jahren sehr viele Diskussionen gegeben, wie man dieses Problem einfach lösen kann, dass so ein Föderalismus à la Irak und Syrien eigentlich territorial nicht funktionieren kann. Ich hatte das vorhin in der Karte gezeigt, weil es einfach diese aus den verschiedenen Siedlungsschwerpunkte gibt, die man nicht territorial miteinander verbinden kann. Also was gibt es für Modelle von Selbstverwaltung? Wie kann man das lösen, dass Afrin Teil von Aleppo-Provinz ist? Wenn man über so einen Föderalismus reden kann, das maximal Qamishli in Hasseke zutrifft, aber eben Qamishli in Hasseke auch wirklich nicht die wichtigen Gebiete in Syrien sind. Also welche Lösung gibt es da? Ich weiß, ich war selber damals als Berater beteiligt. Man ist dann so verschiedene Beispiele durchgegangen, Belgien und eins, was den syrisch-kurdischen Beteiligten sehr eingeleuchtet hat, was man Südtirol. Also die Form der Autonomie auf Sprache basierten Selbstverwaltung in Südtirol. Die PYD hat das jetzt kantonalisiert, also Kantone eingerichtet. Und diese Kantone haben das Problem, dass sie letztlich substaatliche Entitäten sind. Das heißt, nicht die Frage stellen, kann man existierende Provinzen, wie man das im Irak gemacht hat, zum Teil dieser föderalen Selbstverwaltung machen, sondern wir kreieren da im Prinzip so ein bisschen unter der Ebene etwas Neues und nennen das Kantone. Ob das sozusagen den Sturz Assads überlebt, ist die große Frage. Es wäre extrem erfreulich, würden jetzt alle syrisch-kurdischen Akteure, also PYD und nicht PYD, sich auf eine gemeinsame Minimalforderung einigen, die zumindest, wenn nicht Föderalismus, weitgehende Autonomie sein müsste. Ne? Und das könnte anknüpfen, passt ja auch zur Fahne. Die neue syrische Fahne ist ja eigentlich die ganz alte syrische Fahne. Und es gab immer diese Überlegung, Syrien stark in vier Teile zu dezentralisieren mit starker autonomer Selbstverwaltung eben an der Küste mit den Alawiten, im Südosten Christen und Drusen, im Nordosten Kurden und dann so eine sunnitische Mitte. Aber das werden Diskussionen, die enorm wichtig sind und in denen enorm viel Sprengstoff noch steckt.
Es gab ja so Diskussionen über politische Autonomie, gab es ja auch in Europa zuhauf. In der österreichischen Sozialdemokratie gab es da immer die Diskussion darüber, man muss ja nicht eine territoriale nationale Autonomie haben, sondern man könnte auch eine personale Autonomielösung finden, sozusagen, also für Bevölkerungsgruppen, die eben über keine geschlossenen Siedlungsgebiete und Ähnliches verfügen, so wie du das eben im Fall der Kurden genannt hast.
Also ich war ja viel in diesen ganzen Diskussionen beteiligt. Es ist in Syrien wirklich extrem schwierig. Ne? Also muss man, weil du kannst Kurden nicht definieren. Man weiß, was ein Christ ist. Das ist ein objektives Kriterium. Jemand, dessen Familie seit 150 Jahren in Damaskus lebt, der einen kurdischen Namen hat, aber Arabisch spricht und letztlich mit Kurdistan nichts zu tun hat, ist der jetzt Kurde oder nicht? Also Ethnien sind wahnsinnig schwer zu definieren. Und dazu kommt natürlich wirklich in Syrien das Problem, es ist einfach eine Tatsache, es gibt in Damaskus zwei Stadtviertel, die heißen Klein-Kurdistan. Da leben in Damaskus extrem viele Kurden. Es gibt ein Aleppo-Stadtviertel, die sind kurdisch besiedelt. Wie überall in der Region, die größten kurdischen Städte sind Istanbul, Bagdad, Damaskus etc., weil Menschen einfach migrieren dorthin, wo es Arbeit und Zukunft gibt. Und diese ganze Frage sozusagen, wie man mit der Spannung umgeht, dass auf der einen Seite eine Definition einfach diese alte osmanische Definition der Religionszugehörigkeit ist, die ein objektives Kriterium ist. Also jeder weiß, ob er Christ ist oder Muslim ist oder und diese ethnische Definition, weil Ethnizität, wie gesagt, keine objektiven Kriterien hat. Man müsste das an Sprache festmachen, eben wie in Südtirol. Ich hoffe, dass es da sehr viele, also die große Frage ist eher, wird Damaskus sich die Bereitschaft zeigen, dass solche Diskussionen und Pläne zugelassen werden, oder werden sie versuchen, den alten syrischen Zentralismus zu beerben und ein bisschen über, ja, da gibt es noch ein paar kulturelle Rechte und so weiter und wir mögen ja alle Minderheiten reden, was kontraproduktiv ist, weil Kurden sind einfach auch keine Minderheit. Also in Kurdistan sind Kurden die Mehrheit und Kurdistan ist in vier Länder aufgeteilt. Insofern ist dieses Gerede über Minderheiten immer auch hochproblematisch.
Gibt es irgendwelche Hinweise darauf, dass das tatsächlich stattfinden würde? Also wie gesagt, die Signale, die man bis jetzt aus Damaskus hört, sind ja eher, gehen ja eher in die ganz entgegengesetzte Richtung. Also eben keine Autonomie, zentraler Staat, ein Staat, keine, wie auch immer genannten, Föderationen oder dergleichen.
Also, wie gesagt, es ist ja schon mal ein Schritt im Vergleich zum, das Assad-Regime hat kurdische Existenz negiert. Das muss man einmal sagen. Syrien war der einzige, es gab keine Zweisprachigkeit. Die meisten syrischen Kurden konnten kein Kurdisch schreiben, weil Arabisch die einzige Sprache war. Das hat sich grundlegend geändert, dank der PYD. Also Nordostsyrien ist heute zweisprachig. In den Schulen wird Kurdisch unterrichtet, das sind Fakten, die kann man nicht mehr rückgängig machen. Ne, so. Und von dieser Position, also die Kurden verhandeln momentan nicht aus einer Position der Schwäche, sondern sie verhandeln aus einer Position der Stärke, ganz ähnlich wie im Irak auch nach 1991. Ne? So. Die Frage ist, werden sie die gar nicht so schlechten Karten, die sie haben, gut und geschickt ausspielen oder nicht? Und da hängt es eben wirklich ganz, ganz zentral auch von der Frage ab, was die Zukunft der PKK. Also betrachtet sie Syrien als ein Anhängsel ihres Kampfes in der Türkei und ist notfalls auch bereit, Syrien zu opfern, um schöne Bilder von Märtyrern und Verlust und ich weiß nicht was zu produzieren. Oder aber sind die Akteure in Syrisch-Kurdistan stark genug, wirklich zu sagen, wir machen hier syrische Politik. Und in der sogenannten kurdischen Frage hat sich immer gezeigt, also pan-kurdische Politik ist wahnsinnig destruktiv immer gewesen. Ne? Da, wo Kurden sich als nationale Akteure auf der einen Seite sozusagen positioniert haben und auf der anderen Seite immer gesagt haben, klar gibt es auch noch das größere Kurdistan, aber uns geht es jetzt momentan nicht um eigenen Staat oder um das sich einmischen in die Angelegenheiten des Nachbarlandes, sondern um eine möglichst starke kurdische Position innerhalb eines Nationalstaats, haben sie bisher immer die beste Position gehabt. Ne? Dasselbe gilt auch für den Iran, wo zum ersten Mal ist eine extreme Stärkung gewesen, ist, dass diese Frau, Frieden, Freiheitslobes kurdisch gewesen sind und die Perser plötzlich kurdische Existenz anerkannt haben und nicht gesagt haben, ja, da haben wir noch so eine Minderheit in den Bergen, aber eigentlich, ne, so. Das wird die zukünftige Frage in Syrien und wie ich gesagt habe, ist anders als die anderen Länder, in denen große kurdische Bevölkerungsgruppen leben, in Syrien immer das Problem gewesen, dass man das als Anhängsel betrachtet hat. Und es wäre jetzt die Frage, schaffen es die Syrer zu sagen, nein, es gibt eine kurdische Frage in Syrien und in der neuen Konstellation muss die auch innersyrisch geklärt werden.
Was ist deine Einschätzung? Wo fällt diese Entscheidung? Fällt die auf einer Gefängnisinsel in der Türkei oder im Autonomiegebiet in Syrien oder in den
Überall.
Des türkisch-irakischen Grenzgebietes?
Also
Wo
sie
entscheidet?
Fällt überall. Ne? Also sie fällt überall. Wir sind halt auch nicht mehr von vor 30 Jahren. Irakisch-Kurdistan hat, also ist kurdische Existenz ist heute nicht mehr in Frage zu stellen, wie sie das vor 30 Jahren war. Sie existiert. Die Kurdenspiele sind ein enorm wichtiger Faktor im Nahen Osten geworden, auch in Irakisch-Kurdistan durch die Kurdistan Regional Government. Sie existieren als enorm wichtiger Faktor in Syrien. Das weiß auch jemand. Vor 20 Jahren hätte niemals ein Vertreter einer sunnitisch-dschihadistischen Organisation so über Kurden geredet, wie das jetzt offiziell ist. Das ist schon ein indirektes Anerkennen einfach der Fakten on the ground. Und wenn diese Entwicklung, was ich hoffe, in der Türkei weitergeht und sozusagen die PKK in diese alte stalinistische, antiimperialistische, wirklich komplett auch letztlich überholte PKK sich auflöst und die Dynamik entsteht, dass es verschiedene kurdische Parteien im Nahen Osten gibt, die mal in Koalitionen, wie zum Beispiel hier auch in Istanbul, mit Regierungsparteien gehen, ihre eigene Politik verfolgen, offen sind, weil sie einfach eine stärker, sagen wir, säkular linke Position vertreten, offen sind für andere. Das wäre die wünschenswerte sozusagen Zukunft, denn dann könnten Kurden auch sozusagen dadurch, dass sie in vier Ländern einfach leben, dafür sorgen, dass Grenzen durchlässiger werden, dass kurdische Identität gestärkt wird, ohne dass die bestehenden Grenzen in Frage gestellt werden, weil bestehende Grenzen in Frage stellen im Nahen Osten führt regelmäßig immer nur zu Blutvergießen.
Gut, dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle diesen Exkurs oder diese Ausführung über die kurdischen Fragen, die sich da stellen im Zusammenhang mit Syrien. Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Wir werden das, hoffe ich, dann in nicht mehr allzu ferner Zukunft nochmal weiter fortführen, wenn sich
Gerne.
neue Fragen stellen, die wir diskutieren können. An dieser Stelle nochmal danke. Danke auch an Sie, werte Zuseher. Falls Ihnen unsere Gespräche, unsere Inhalte fallen, können Sie gerne uns unterstützen, indem Sie unseren Kanal liken oder einen Daumen hoch dalassen, wie man auf Neudeutsch so sagt. An dieser Stelle also vielen Dank und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.